Guten Morgen von meiner Seite. Es ist wieder eine Freude, hier zu sein. Ja, es ist richtig. Wir hatten vor einigen Jahren immer wieder diese Fest der Nationen, Celebrate the Nations, hier gemacht. Und da war immer ein sehr freudiger Anlass, wenn diese Räume so voll waren, auch mit Gästen aus unterschiedlichsten Nationen. Und ich hoffe, dass diese Tradition hier weitergeht. Eigentlich, ich weiß, dass das sind immer wieder Gruppierungen hier in der Gemeinde aus unterschiedlichen Nationen. Und insbesondere verbindet mich ein bisschen mehr, also das ist kein Vorteil für diese Gruppe, aber es verbindet mich ein bisschen mehr mit den Iranern. Ich war ein bisschen länger unterwegs mit den Iranern und die Iraner haben bei mir auch was Besonderes, wobei ich habe auch entdeckt, dass die Albaner, ich komme ursprünglich aus Albanien, die Albaner und die Iraner haben auch was Gemeinsames. Wir haben entdeckt so viele gemeinsame Wörter, die ich nehme mal an, von der persischen Kultur übertragen sind. Gut, für heute, Effi und Emanuel, ihr habt einen großen Fehler gemacht. Oder war Weisheit, weiß ich nicht. Ich habe mir nicht gesagt, wie viele Minuten ich habe zu predigen. Also, ich weiß nicht. Kann sein, dass wir irgendwie für Mittagessen beten müssen. Vermehrung und was weiß ich, kann sein. Ich war vor ein paar Jahren in Sudan. Ich habe gepredigt in einer eritreischen Gemeinschaft in Sudan. Und ich dachte, Gottesdienst, ja, ganz normal, ne? Man geht und nach 2 Stunden wurde ich gebeten, auf die Bühne zu kommen, zu predigen. Dann habe ich so ungefähr 1 Stunde gepredigt mit Übersetzung. Und dann ging es nochmal nach der Predigt nochmal 1 Stunde. Also möglich ist es. Aber ich weiß, Deutschland funktioniert mit Termine und mit Zeit und so. Ne? Nein, Mittagessen würdet ihr zu Hause haben. Versprochen. Als ich gebetet habe, was soll ich heute hier bringen? Mir kam ein Zitat, ein Bibelvers aus Jesaja. Jesaja 40, Vers 31. Können wir das hier ausblenden? Aber die auf dem Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügen wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist ein sehr verheißungsvoller Bibelvers, aber für heute möchte ich das ein bisschen interaktiv gestalten, okay? Ja, ihr seid da nicht nur zu hören, sondern auch mitzumachen, okay? Ich würde gerne etwas verwenden, was wir bei Jugend mit einer Mission entdeckt haben, ist nichts Neues. Viele verwenden das, aber trotzdem will ich das nochmal so ansagen. Die Bibel ist nicht immer leicht zu verstehen oder zu benutzen. Nicht immer. Manchmal verstehen wir nicht, was da drin steht. Ist auch kein Wunder. Manche Texte sind über 2000 Jahre alt. So viel ist dazwischen passiert. Wir wissen nicht, was war damals, als sie geschrieben wurden? Ja? Und so haben wir einen Weg entdeckt, die Bibel so zu studieren, dass es erstmal Sinn macht, dass wir ein bisschen tiefer kommen und dass wir diesen Text, was wir lesen, dann auch gebrauchen. Wir nennen das die induktive Methode und die induktive Methode besteht auf 3 Schritten. Okay? Der erste Schritt ist Beobachtung. Wir lesen einen Text und wir beobachten, was sehe ich in diesem Text? Was ist das Besondere in diesem Text? Manchmal gibt es Wiederholungen, manchmal gibt es Wörter, die ich nicht verstehe, oder manchmal gibt es Bilder, die sind so stark. Was bedeutet das? Also noch nicht, was bedeutet, was beobachte ich erstmal? So all das, ich lese einmal den Text, zweimal, dreimal, dass ich richtig beobachte. Also ich lese nicht nur einen Vers, am besten eine ganze Kapitel. Noch besser ein ganzes Buch, aber gut, im Alten Testament, die Bücher sind ein bisschen lang. Für meine halbe Stunde Meditation reicht es nicht. Ja, so, erster Schritt, beobachten, was steht in diesem Text. Okay, bitte aufmerksam, weil wir würden das gemeinsam ein bisschen üben. Was lese ich hier? Dann gibt es den zweiten Schritt. Das ist die Auslegung. Manchmal habe ich so viel Angst, dass ich was falsch schreibe. Bitte, wenn was falsch geschrieben ist, ignoriert das, okay? Weil, Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Was bedeutet Auslegung? Mit der Auslegung stellen wir die Frage, was bedeutete der Text für den ursprünglichen Zuhörer? Okay, für diejenigen, die erst dieser Text geschrieben wurde, was bedeutete er? Ja, und versuchen, um das besser zu verstehen, brauchen wir zu verstehen auch den historischen Kontext. Wer waren diese Zuhörer? Zu wem spricht der Prophet? Was war der historische Kontext? Was ist passiert? Warum spricht er zu dieser Gruppe, zu dieser Volksgruppe? Okay? Das ist der zweite Schritt. Und dann kommt der dritte Schritt und das ist die Anwendung. Die Anwendung stellt dann die Frage, was bedeutet das für mich im Hier und Jetzt? So, erst wenn ich beobachtet habe, die Auslegung verstanden habe, dann, was bedeutet es für mich heute und hier? Dann kann ich mit diesem Wort etwas anfangen mit meinem Leben. Wo stehe ich? Wenn Gott das sagt, was bedeutet das für mich? Was würde Gott zu mir hier und jetzt sagen? Okay? Und so werden wir heute diese drei Schritte gemeinsam gehen. Okay? Bitte aufmerksam zuhören und dann würde ich euch ein paar Fragen stellen. Effi, darf ich dich bitten, diesen Text mit uns zu lesen? Wir würden einen etwa längeren Text lesen. Also Kapitel 40 vom Vers 6 bis Vers 31.
Eine Stimme sagte, rufe. Ich fragte, was soll ich verkündigen? Menschen sind wie Gras. Ihre Schönheit ist wie eine Feldblume. Das Gras verdorrt und die Blumen welken, wenn der Atem des Herrn über sie weht. Ja, wirklich, das Volk ist Gras. Das Gras verdorrt und die Blumen welken, aber das Wort des Herrn hat für immer Bestand. Zion, du Überbringerin der guten Botschaft, steig auf einen hohen Berg. Sprich mit lauter Stimme, Jerusalem, du Freudenbotin, sprich laut und fürchte dich nicht. Sag den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Seht, der Herr, euer Herrscher, kommt mit Macht. Der Herr regiert zu seinem Nutzen. Seht hin, er bringt eine Belohnung mit und führt sein wiedererworbenes Volk vor sich her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er im Arm tragen und sie auf seinem Schoß halten. Die Mutterschafe wird er freundlich leiten. Wer hat das Meer mit seiner Hand gemessen und das Maß des Himmels mit seiner Handspanne festgesetzt? Wer hat den Staub der Erde mit einem Scheffel gemessen? Wer hat die Berge gewogen, die Hügel auf die Waagschale gelegt? Wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Mit wem hat er sich beraten, um Einsicht zu gewinnen und sich in Rechtsfragen belehren zu lassen? Und wer hat ihm beigebracht, wie man zur Erkenntnis kommt? Die Völker sind in seinen Augen wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Staubkorn auf einer Waage. Ferne Länder fallen bei ihm nicht mehr als ein Staubkörnchen ins Gewicht. Die Wälder des Libanon enthalten nicht genügend Brennholz und alle seine Tiere wären nicht genug für ein Brandopfer. Die gesamte Weltbevölkerung ist in seinen Augen nichts. Wer also könnte Gott gleichen oder was könnte man ihm als Vergleich an die Seite stellen? Götzenbilder werden von Handwerkern gegossen, von Goldschmieden vergoldet und mit silbernen Ketten verziert. Wer zu arm für eine solche Gabe ist, muss Holz nehmen, das nicht fault, und einen geschickten Handwerker aufsuchen, damit er ihm ein Götzenbild anfertigt, das nicht wackelt. Wisst ihr es nicht? Habt ihr es nicht gehört? Wurde euch das nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihr keine Einsicht darüber gewonnen, worauf die Erde gegründet ist? Gott thront hoch über der Erde. Die Menschen erscheinen ihm wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel wie ein Schleier und breitet ihn wie ein Wohnzelt aus. Er macht die Großen dieser Welt wirkungslos und die obersten Richter zunichte. Kaum sind sie gepflanzt und gesät, kaum haben sie Wurzeln geschlagen, da bläst er über sie hinweg und sie müssen verdorren. Der Sturm trägt sie davon wie Spreu. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Und wer ist mir gleich? Fragt der Heilige. Blickt zum Himmel hinauf und schaut. Wer hat erschaffen, was ihr da seht? Wer bestimmt die Zahl der Sterne, die aufgehen und nennt jeden bei seinem Namen? Durch seine große Kraft und die Fülle seiner Macht fehlt keiner von ihnen. Warum also sagst du Jakob, du Israel, der Herr weiß nicht, wie es mir geht und mein Recht ist ihm egal? Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde, sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht matt.
Vielen Dank, Effi. Okay, es war ein langer Text. Ich hoffe, ihr habt zugehört. So, jetzt gehen wir den ersten Schritt. Beobachten. Was haben wir beobachtet? Was ist euch aufgefallen in diesem Text? Bitte helft mir ein bisschen jetzt. Was sticht heraus? Eins, zwei. Sehr viele Metaphern und Vergleiche. Ist das mit PH? Mhm. Der Kontrast zwischen der Größe Gottes und wie klein die Menschen sind. Was noch? Ja? Hier Mikrofon.
Ja. Das Volk Israel wird angesprochen. Mhm.
So, er redet zu dem Volk Israel. Mhm. Ist euch aufgefallen, dass es sind Tausende von Fragen? Ein Text voller Fragen. Fragen, Fragen, Fragen. Wir interpretieren noch nicht, okay? Wir beobachten nur. Die Größe Gottes. Ja, haben wir in der Kontrast, aber nochmal. Die Größe Gottes. Die Verheißungen. Hier. Es wird was verheißt. Verheißungen. Okay? Noch was? Mir ist aufgefallen zum Beispiel, dass auch verschiedene Wörter für Gott verwendet wurden. Es wurde Herrscher, aber es wurde auch Hirte gesagt. Also verschiedene Begriffe. Mhm. Also durch den Blick in der Natur, in der Schöpfung nochmal die Größe Gottes dargestellt. Okay. Gibt es noch was? Sehr gut, wir haben viel beobachtet. Aus dieser Beobachtung müssen wir jetzt verstehen, was bedeutete das für den Zuhörer, für dem Volk Israel. Okay, so jetzt kommen wir zur Auslegung. Für die Auslegung, es ist wichtig, den historischen Kontext zu verstehen. Du hattest gesagt, er redet zum Volk Israel. Was war damals, wie war die Situation? Wo lebten sie? Ich versuche das ein bisschen jetzt selber. Bestimmt gibt es unter uns, die den historischen Kontext kennen, aber der Prophet Jesaja hat gesprochen in einer Zeit, wo das Königreich Israel war geteilt in dem Nordreich und Südreich. Juda war das Südreich und Israel war der Nordreich. Und zu diesem Zeitpunkt, der Nordreich wurde erobert von den Assyrern. Das war eine sehr brutale Herrschaft, in dem die Nordreich leben musste oder zurechtkommen müsste. Was noch? Es sind so viele Jahre vergangen. Also das ist so um die 700, zwischen 700 und 600 vor Christus findet diese Geschichte statt. Okay. Da sind so viele Jahre vergangen von dem, was das Volk Israel mit Gott erlebt hat, mit Moses. Die wissen im Kopf alles, wer Gott ist. Die wissen ihre Geschichte, weil es war Israel sehr wichtig, ihre Geschichte weiterzugeben. Und dennoch scheint es, sie haben das Ganze vergessen. Durch die Beobachtung, durch all diese Fragen, die da gestellt werden, was ist die Kernfrage, die da gestellt wird? Die Kernfrage ist, wer ist unser Gott? Wie stark ist er? Ich meine, wir sehen jetzt diese Assyrer, die haben alles vernichtet, alles erobert. Ist unser Gott stärker als die Assyrer? Also, wir können das jetzt sehr leicht sagen, ja, Gott, unser Gott ist stärker, our God is greater, ja. Wir können das jetzt, aber mitten in der Situation, wo sie waren, die in der Südreich, würde ich mal so beschreiben, waren fast ein bisschen in Lähmung und Depression. Die Nordreich ist gefallen. Jetzt sind wir dran. Kann Gott uns retten? Wieso hat Gott die nicht gerettet? Ist Gott in der Lage, uns zu retten? Ich glaube, das waren die Kernfragen von den Südreich, von den Israeliten in der Südreich. Wer ist unser Gott? Kann er das? Kann er eine Diktatur vernichten? Kann er uns von einer Diktatur retten? Ja, das haben wir gehört, das mit Moses. Aber ja, das sind Legenden. Bestimmt sind es Legenden. Ich habe mal gehört, dass der sollte das Meer geteilt haben. Schöne Geschichte. Aber wo? Weil dann hätte er das Nordreich sofort gerettet. Wo ist Gott? Für mich klingt es so ein bisschen, besonders mit diesen vielen Fragen. Ich glaube, dass Gott, aber auch der Prophet Jesaja, ist sehr sensibel. Diese Kapitel, die wir gelesen haben, fängt an mit dem Aussage von Gott, tröste mein Volk. Tröste mein Volk. Das heißt, dass die Israeliten haben Trost gebraucht, haben Ermutigung gebraucht. Vielleicht weil sie so gelähmt waren, so schockiert waren, vielleicht auch total ermüdet und kaputt waren, wenn wir den letzten Vers lesen. Und mir kommt es so, wie wenn ich beim Arzt gehe. Oh, ich war jetzt, vor 3 Wochen war ich beim Arzt. Hab mit einem Nierenstein zu kämpfen gehabt. Wer mit Nierenstein zu tun hatte, versteht mich richtig. Die Ärzte haben ab und zu den Witz gemacht: Ach, Sokol, jetzt verstehst du die Frauen bei der Geburt. Das war schlimmer, vermute ich. Ich vermute, weil die Geburt, da hast du eine Vorfreude von dem, was kommt. Bei der Nierenstein hast du nicht diese Vorfreude. Nichtsdestotrotz, es war so, dass erstmal ich musste den Notarzt anrufen. Die haben mich von zu Hause abgeholt und haben mich im Krankenhaus gebracht. Und wir wussten nicht, was habe ich. Ich habe nur Schmerzen. Und dann kommt ein Arzt und sagt, tut es hier weh, tut es da weh, was hast du gegessen, was hast du da gemacht, was hast du hier gemacht, hast du in der Familie sowas? Alles möglichen Fragen gestellt, um herauszufinden, was eigentlich ist mein Problem. Und so empfinde ich auch diesen Text jetzt mit der Auslegung, dass Jesaja ist da sehr sensibel und fragt, was meint ihr? Wer hat das Ganze geschaffen? Wer ist der Herrscher? Wer ist der Hirte? Was meint er? Er hat so viel getan. Könnte er euch nicht helfen? Sehr sensibel. Zuhörend. Also hat wahrgenommen, was mit seinem Volk ist. Und wie ein guter Arzt versucht zu verstehen und die Lösung zu geben. Und was ist die Lösung? Sind diese Verheißungen? Ein bisschen davor. Von 27. Warum sagst du Jakob und du Israel, der Herr weiß nicht, wie es mir geht und mein Recht ist ihm egal? Warum sagst du das? Kennst du deinen Gott nicht? Weißt du denn nicht? Hast du denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott. Der Schöpfer der ganzen Erde, er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Versteht er mich? Ach, Gott hat keine Ahnung, wo ich stehe. Gott weiß gar nicht, wie es mir geht. Was sagt der Arzt? Sein Verstand ist unergründlich. Er gibt, und hier kommt die Verheißung, er gibt den Erschöpften neuer Kraft. Er gibt Kraftlosen reichlich Stärke. Also jetzt kommt Ibuprofen und was weiß ich für Medikamente du brauchst, jetzt kommt es. Es mag sein, dass selbst die jungen Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Es mag sein. Doch die, die auf dem Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler, sie laufen schnell, ohne müde zu werden. Sie werden gehen und werden nicht matt. So, hier kommt die ganze Dosis jetzt mit Medikamente, also die Infusion. So, jetzt haben wir verstanden, was Gott zu den damaligen Zuhörern sagen wollte. Er wollte ihnen Mut machen. Erschreckt euch nicht von den Umständen um euch herum. Verzweifelt nicht an, wer Gott ist. Ich meine, wir waren in der Lobpreis vorher und ich dachte, wow, ihr habt alles gesagt. Ich kann nur Amen sagen und nach Hause gehen. Aber leider so leicht ist es nicht. Als ich mitten im Schmerz war von den Nierensteinen, ich war vollkommen verzweifelt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber für mich war das eine sehr interessante Erfahrung. Und jetzt komme ich langsam zu der Anwendung. Was bedeutet es für mich und für uns hier und jetzt? Als ich mitten in diesem Schmerz war, ich hatte nicht Glauben zu sagen, oh, der Herr wird mich heilen, der Herr wird mich retten. Im Gegenteil, ich war so verzweifelt, dass mein gesamtes System kollabiert ist. Und ich weiß, er ist aus Angst kollabiert. Es war nicht ein medizinischer Grund für mein System zu kollabieren, sondern es war der Angst. Das Nichtwissen, was ist mit mir los? Ist mein Blinddarm geplatzt? Ist es, was ist es? Sterbe ich gerade? Also, ich übertreibe kein bisschen. So leicht ist es nicht. Das, was wir im Kopf wissen, das kann sehr leicht zur Seite geschoben werden. Was wir hier wissen, in unserem Geist, das hat Bestand, das gibt uns Kraft. Aber der Geist war schwach in dem Moment. Es war 2 Tage später, mir kam dieser Bibelvers in den Sinn, wo Jesus sagte, in dieser Welt wird ihr Angst haben, aber seid getröstet, ich habe diese Welt überwunden. Das war diese Medizin, der richtige Medizin für mich. Nicht der Angst hatte Oberhand über mein Leben. Es gibt Momente, es hat es, aber nicht zu lange, hoffentlich nicht zu lange. Hoffentlich kommen wir in den Moment, wo wir das Wort, was Jesus uns gegeben hat, hab keine Angst. Ich habe diese Welt, diese schmerzhafte Welt überwunden. Und das war so eine Ermutigung und das war das, was ich meine oder wir alle meinen, das Wort Gottes hat Kraft. Diese Wort, die wir manchmal nicht verstehen, hat Kraft und uns erstmal zu stabilisieren, wenn wir in Panik geraten sind, wenn wir verzweifelt sind, wenn wir nicht mehr wissen, wo lang es geht. Sein Wort ist Heilung und vor allem sein Wort gibt uns die Vision für die Zukunft. Was hat Gott vor mit uns? Hier lesen wir, warum wir geschaffen sind und was hat Gott mit uns vor? Er ist noch nicht fertig. Er ist noch nicht fertig. Er ist nicht fertig mit mir. Oh, Gott sei Dank, ich dachte vor 3 Wochen, das war's. Ich habe meine Kinder gesehen, die waren schockiert. Aber Gott ist nicht fertig mit uns. Und so mit der Anwendung, jetzt können wir zu uns im Hier und Jetzt kommen. Was hat Gott vor mit dir? Wo stehst du gerade? Was sind deine Schlachten? Was sind deine Kämpfe? Was sind deine Zweifel? Hast du das ähnlich erlebt wie die Südreich? Die erobernde Norden. Ah, was machen wir jetzt? Oder ist dein Zuversicht, sind deine Augen auf Gott gerichtet, weil du weißt, da kommt meine Hilfe. Er gibt mir meine Medizin. Er wird mich heilen. Er wird mich stabilisieren und er wird mir Kraft geben. Er wird mir Flügel geben, dass ich wie ein Adler fliege. Ich meine, das ist ein mächtiges Bild. Und der braucht diese Bilder. Jemand hatte gesagt, du hattest gesagt, viele Metaphern und Vergleiche. Warum? Er hätte auch ganz leicht sagen, liebe Leute, habt keine Angst, Gott ist gut, Gott ist groß, habt keine Angst, fertig. Stattdessen verwende er solche Bilder, dass sie auffahren mit Flügen wie Adler. Das Gefühl des Fliegens, der Freiheit, der Überblick, das ist, was Gott für uns hat. Nicht das depressiv, zerbrochen, zertrümmert. Ich weiß nicht, womit du jetzt im Hier zu kämpfen hast. Gott hat was anderes vor. Und das ist unsere Hoffnung. Und das ist, was Gott durch die ganze Bibel sagt, aber jetzt in diesem besonderen Abschnitt, durch diese besondere Geschichte mit dem Volk Israel, was sagt er zu uns heute? Und mit der Auslegung, jetzt können wir mit Gottes Wort auch etwas anfangen. Jetzt können wir dieses Wort für uns in Anspruch nehmen. Ja, das ist mein Gott. Das ist der Schöpfer. Das ist der Hirte. Das ist der, der alles geschaffen hat und der, der mich rettet. Das ist Jesus Christus, der mich nicht da lässt, wo ich bin, sondern er mich rausnimmt. Er ist gekommen, um zu retten, die, die verloren sind. Manchmal klingt das so ein bisschen religiöses Zeug. Darum geht es aber nicht. Wenn ich verloren bin, bin ich verloren. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehöre, wo ich hingehe, dann bin ich verloren. Und da kommt Jesus und zieht mich da heraus und sagt, komm, du bist mein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und bei dem dritten Schritt Anwendung dachte ich, ich möchte euch fragen, was sind deine Fragen? Was sind deine Kämpfe? Nimm einen Moment und denk drüber nach. Vielleicht brauchst du gar nicht zu denken, weil du weißt es ganz genau. Aber nimm einen Moment und ich möchte dir euch Mut machen, wenn du etwas hast, was dich betrübt, was dich von Gott trennt, was schwierig ist, ich möchte dich bitten, einfach nach vorne zu kommen hier und wir werden mit dir beten, vielleicht wirst du auch selber beten, aber wir werden mit dir beten, dass diese Verheißung von Gott Wahrheit in dein Leben wird. Okay? Die Lobpreisteam kommt. So, das ist die erste. Ich habe gedacht an zwei praktische Anwendungen. als erstes ist das, wer möchte, wer empfindet, ey, ich brauche jetzt diesen Durchbruch, ich brauche diese Berührung von Gott, ich brauche diese Heilung, ich brauche diese Ibuprofen, damit mein Schmerz wegkommt. Ich lade dich ein, kommt hier vorne und Emanuel, vielleicht mit ein paar von den Mitarbeitern können wir für sie beten. Machen wir das als erster Schritt, dann habe ich noch eine zweite Anwendung, aber vielleicht fangen wir mit denen an. Lobpreisteam wird im Hintergrund Musik machen und wir beten füreinander. Ich lade euch ein.